Speisen durchlüften, denen, die es kalt sind, kalt ist, schneller zittern. Dann wird es euch wieder warm. Nur kurz. Schön, man sieht die Scheiben, wie sie beschlagen. Da sieht man auch, wie viel Dampf drin ist. Gell? Ich freue mich, heute hier zu stehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit Bammel gehabt vor der Predigt heute, weil sie ziemlich zentral ist und doch ein unglaublich wichtiges Thema ist und ein unglaublich schönes Thema ist. Ich möchte weitermachen in 1. Korinther 13. Bitte schlagt's auf, nehmt eure Bibeln zur Hand. Es ist eure Bibel. Streicht's drin Sachen an und habt das Wort Gottes lieb und lest mit. Selbst die Jüngsten können das schon. Super. Beginnen möchte ich mit einer Aufforderung, die wir in Römer 12 lesen, und zwar in Römer 12, Vers 1. Bevor wir in dieses Thema einsteigen. Genau, ihr könnt es wieder zumachen, bevor wir alle starr da sitzen und gar nichts mehr geht. Sehr gut, vielen Dank fürs Lüften. In Römer 12, Vers 1 werden wir aufgefordert, von Paulus hier, dass wir etwas bedenken sollen und auf dieses Bedenken hin sollen wir unser Leben ausrichten. Und hier heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Führ dir die Barmherzigkeit Gottes dir gegenüber vor Augen. Und lass es in dein Herz eindringen, dass der Gott, vor dem du jetzt heute hier bist, vielleicht hier in der Gemeinde oder aber auch zu Hause vorm Bildschirm, lass es in dein Herz eindringen und schau auf diese Barmherzigkeit Gottes, die er dir und mir erwiesen hat, weil es dir hilft, deine Blickrichtung und weil es dir hilft, dein Handeln zu verändern. In diesem Blick, dass Gott dir Barmherzigkeit erwiesen hat. Wie hat er dir Barmherzigkeit erwiesen? Und ich habe jetzt, es gibt so viele Verse und Worte, Entschuldigung, und ich möchte mit euch gemeinsam kurz Jesaja 53 lesen. Ich werde den ganzen Text vorlesen und möchte dir Mut machen, achte auf die Barmherzigkeit Gottes. Dass es keine Barmherzigkeit war, die einfach hier ein Auge zudrückt, sondern dass es eine Barmherzigkeit war, die Gott unglaublich viel gekostet hat, die deinen Herrn unglaublich viel gekostet hat. Und wenn wir diesen Text lesen, dann kriegen wir ein bisschen einen Einblick von dem, was die Jünger, die zur Seite Jesu standen sind und die dieses alles miterlebt haben, was sie gesehen haben und was sie vor Augen gehabt haben. Daher sagt Paulus nicht umsonst, halte dir die Barmherzigkeit Gottes vor Augen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Jesaja 53,1. Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unseren Schmerz auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt. wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. An jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Rauber halten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Die Jünger haben das gesehen. Johannes hat es gesehen. Und von Johannes, im Johannesevangelium steht Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Denn so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein Handeln aus tiefster Liebe raus. Halte dir die Barmherzigkeit Gottes vor Augen, die er dir erwiesen hat. Erster Korinther 13. Es geht um die Liebe. Ich möchte weitermachen drin. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie lässt sich nicht erbittern. Und sie rechnet das Böse nicht zu. Diese zwei Verse stehen in der Mitte, ich habe es jetzt nicht abzählt, aber sie stehen ganz zentral in der Mitte von dem, was die Liebe ausmacht. Und das ist gewaltig. Hier geht es um Vergebung. Hier geht es darum, dass sich die Liebe nicht erbittern hat lassen. Und jetzt muss ich meine Zettel rausholen, sonst weiß ich nicht mehr weiter. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Dazu braucht es Weisheit. Und zwar eine Weisheit, die von oben kommt, nicht eine Weisheit, die von unten ist. Vor allem, wenn es hier um das Thema, sie rechnet das Böse nicht zu und sie lässt sich nicht erbittern, geht. was ist diese Weisheit oder wie wirkt sich diese Weisheit aus? Lass uns zusammen in Jakobusbrief kurz gucken. Jakobus Kapitel 3 beschreibt die Weisheit. Um einfach zu verstehen, es geht hier nicht um ein schlichtes Klugsein, sondern es geht um einen Lebenswandel. Jakobus 3 von Vers 13 weg. Wer ist weise und verständig unter euch? Es gibt viele, die sagen, ich bin weise und ich kenne mich aus und ich bin auch klug und ich weiß, was im Wort Gottes steht. Und es ist schön und gut. Aber jetzt macht er weiter, Jakobus. Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, tief im Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich mir diese Verse, zumindest in Vers 17, auswendig gelernt, weil ich ihn so zentral und schön fand. Zu wissen, weise zum Handeln, wenn ich sage, ich handle weise, dann muss mein Handeln rein sein, dann muss es friedfertig sein, es muss gütig sein. Und ich muss mir auch was sagen lassen, weil ich nicht alles weiß. Oder auch gehorsam zu sein. Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Allein der Vers, ja, ist eine Lebensaufgabe, sich das vor Herzen zu halten. Stell dir vor, als Jesus im Garten Gethsemane war, die ganze Schar kam, Judas vorne an, Judas verrät ihn mit einem Kuss. Und Jesus hätte gehandelt wie Petrus. Stell dir das nur mal vor. Wenn er sich erbittern hätte lassen über das, was jetzt kommt, mit einem, ein Kuss ist ein Liebesbeweis, mit einer derartigen Art und Weise verraten zu werden. Stell dir vor, der Herr Jesus hätte sich erbittern lassen. Und Zorn wäre in seinem Herzen aufkommen. Und er hätte die Heerscharen von Engeln gerufen. Du und ich, wir würden heute nicht hier sein. Wir hätten kein Erbarmen mehr gefunden. Weil kein Raum für Erbarmen mehr da gewesen wäre. Weil das Opfer, das notwendig war, nicht gewesen wäre. Und das ist schlimm. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Jetzt, ich sehe hier so manche Schwestern, die bestimmt prima kochen und die Männer, die gerne essen. Wie macht man denn Karamell? Weiß es jemand? Zuckerschmelzen, genau. Und man kann auch noch ein bisschen Sahne dazu tun und dann schmeckt es richtig lecker. Was passiert, wenn man Karamell zu lange im Topf lässt? Bei Hitze. Ja. Das verbrennt. Und es wird unglaublich bitter. Und die ganze Küche stinkt. Und den Topf weißt du nur mal so richtig sauber zu kriegen. Also nicht ohne größere Anstrengung. Und genau das ist, kann passieren, wenn du dich erbittern lässt, wenn du dich auf, dir wurde vielleicht Unrecht getan und du magst Recht haben, aber wenn du dich darauf versteifst, so lange, bis dein Herz bitter wird, dann wirst du ungenießbar. Und mit einem verbitterten Menschen ist es nicht schön, beisammen zu sein. Und so wie es, ich rede jetzt einfach mal bildlich, und so wie es in der Küche stinkt, stinkt das ganze Umfeld dann. Und du bringst den Topf schier nicht mehr sauber. Aber die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Lass uns auf den Herrn Jesus schauen, so wie es im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2 steht. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Er hatte ein Ziel vor Augen, und zwar aus Liebe angetrieben, und zwar dich und mich zu retten, indem er ein Erlösungswerk schafft, das Gott schon vor Anbeginn der Zeit geplant hat und schon im Garten Eden beschrieben wird, bei dem Sündenfall, dass er der Schlange den Kopf zertreten wird und sie wird ihm in die Ferse stechen. Der Jesus ist nicht bitter worden. Gott lässt sich nicht erbittern, weil er Liebe ist. Jetzt möchte ich mit euch gemeinsam einen Diener des Herrn anschauen, der bitter worden ist. Und möchte euch einladen, hier mit Nein zum Tauchen und mal zum genau hinzuschauen, wo wir da nicht auch Gemeinsamkeiten mit diesen Diener Gottes finden. Lass uns gemeinsam das Buch Jona aufschlagen. Jona Kapitel 4. Es ist so eine Geschichte, die man so gerne den Kindern erzählt, gell? Und Jona bekommt einen Auftrag, er soll nach Ninive gehen. Er hat Angst und er hat, ich sag mal, in dem Gesichtspunkt, wenn man weiß, was die Leute dort für Gebräuche gehabt haben und dass sie Feinde von Israel waren, bittere Feinde, mit Recht hatte er Angst, Gott hat ihn aber gesandt. Und er flieht und geht weg und geht in genau die andere Richtung und will davon nichts wissen. Er geht ins Unterste von einem Schiff rein, legt sich schlafen und will nichts davon wissen. Und der Herr will ihn gebrauchen, reißt ihn hier raus. Es geht so weit, dass die Seeleute ihn ins Meer werfen. Unglaublich an der Geschichte ist, oder faszinierend an der Geschichte ist, dass sich viele Menschen bekehren. Er wird ins Meer geworfen, ein Fisch kommt, den Gott befohlen hat, Jona zu verschlucken. Wupp. Hat ihn im Bauch, 3 Tage lang, 3 Nächte. Und Gott gebietet dem Fisch, Jona wieder auszuspucken. Und Jona geht nach Ninive und verkündet, kehrt um, sonst wird Ninive vernichtet werden. Und das Volk sah ihn, vielleicht hat er auch dementsprechend mittlerweile ausgeschaut, 3 Tage im Bauch von einem Fisch, und hörte auf das Wort. Und jetzt lasst uns doch mal gucken, was aber in Jonas Herz vorging. Jona Kapitel 4, ich lese noch den Vers 10 von Kapitel 3. Und Gott sah ihre Taten, also die Taten von den Niniviten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Das aber missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott, der Herr, einen Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist? Wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstand und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand von ihrer linken nicht unterscheiden können, dazu so viel Vieh, rechts und links zu unterscheiden, das wissen kleine Kinder. In dem Alter vielleicht noch nicht. Merkt ihr, wie bitter Jona ist? Und wie er sich festgefahren hat, alles was passiert ist, und er hat sich schon geärgert von dem ersten Tag, wo er diesen Auftrag bekommen hat. Und dann hat er sich ein schönes Plätzle gemacht und jetzt kriegen sie richtig eins drüber. Und er hat sich gefreut und vielleicht, boah, so, wie das dann Wumm macht und das ist übel. Aber können wir ein bisschen auch merken, wie es vielleicht in unserem Herzen anderen gegenüber auch so geht? Da kommt jemand in der Straße, stehst in der Straße oder im Infostand. Er ist sowas von schräg und du siehst vielleicht nur, wie schräg er drauf ist und was er macht und was doch alles schlecht ist. Aber du siehst nicht mehr den Menschen dahinter, den Gott lieb hat und den Gott genau aus diesem rausreißen möchte, dass er eben da nicht bleiben muss, dass er zum Leben findet. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Und dann muss ich sagen, umso mehr ich mich mit dem Thema Liebe beschäftige, umso mehr werde ich beschämt. Weil ich merke, dass es mit meiner Liebe weit her ist. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich nicht in der Weise liebt, wie ich andere liebe, sondern um vieles mehr. Mit einer Barmherzigkeit und mit einer Güte, die unglaublich groß ist. Lass dir Mut machen, den Blick so zu wenden, wie wir es im Römerbrief gelesen haben. Dass der Herr uns verändern kann, dass du diesen Blick auf die Barmherzigkeit Gottes bekommst, dass du erkennst und sagst, ja Herr, so wie du es machst, ist es recht. Hilf mir, dass ich mich verändern lasse von dir. Du weißt um meinen Stolz und meinen Hochmut und all das, was so ganz anders ist, als wie du es bist. Schau auf die Barmherzigkeit Gottes. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Der Zorn Jonas hätte dieses ganze Volk, 120.000 Kinder, umgebracht. Alles Vieh, Frau und Kinder, alles. Weil es ihm zuwider war. Der Zorn des Mannes vollbringt nicht die Gerechtigkeit Gottes, steht im Jakobus Kapitel 1, Vers 20. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Ich habe vor ein paar Jahren mal mit dem Bruder geredet, der hatte viel Konfrontationen mit anderen Geschwistern und mit einem Bruder ganz besonders, und sie hatten immer Konfrontationen mit über E-Mail und so weiter. Und hat er gesagt, irgendwann habe ich so einen Ordner gehabt, weil ich mir alles aufgehoben habe, was er da so geschrieben hat, damit ich Punkt für Punkt auf ihm antworten kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie dumm das ist, dass ich einem Bruder gegenüber eine Rechnung aufstelle und mir da sogar einen Ordner angelegt habe, was er alles Böses mir geschrieben hat, um ihn wieder eins auswischen zu können. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Heißt aber nicht, dass die Liebe blind ist. Das werden wir nachher sehen in einem Text, den wir lesen. Und auch da habe ich gemerkt, wie viel rechne ich jemand an, vor allem wenn dir schon mal einer eins an Schienbein kaut hat. Dann rechnest du das nächste auch auf. Und nochmal und nochmal und nochmal, und du wartest vielleicht nur noch auf eine einzige Sache. Und wenn er das jetzt nur tut, dann ist rum. Und wir merken, dass das Denken gar nicht weit weg ist von uns. So ticken wir ein Stück weit. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das Grundthema ist eigentlich Vergebung. Und im Wort lesen wir, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Haltet ihr die Barmherzigkeit Gottes vor Augen, die er dir erwiesen hat. Und da gibt's auch, es gibt viele Bücher, so viele dicke Bücher, wo man über Vergebung reden kann. Und doch helfen dir die ganzen dicken Bücher nichts, wenn dein Herz nicht bereit ist dazu. Da kannst du viel lesen, das richtig ist und gut ist, aber solange dein Herz hier bitter ist und dein Herz daran festhält, wird es dir nichts helfen. Josef. Und Josef ist hier so ein schönes Bild, das wollen wir uns anschauen. Josef, 1. Mose, Kapitel 45. Ich gehe jetzt ganz einfach davon aus, dass die meisten, die Josefs Geschichte kennen, seine Brüder werfen ihn in den Brunnen rein. Zuerst wollen sie ihn gleich umbringen. Einer hat eine gute Idee, komm, lass uns ihn mal in den Brunnen reinwerfen. Der wollte ihn da später retten. Und die Brüder haben dann gesehen, oh, eine Karawane, die geht nach Ägypten. Den verkaufen wir. Dann haben wir doch mehr davon. Und wer ist schon mal, wir müssen ihn ja nicht umbringen. Sie haben ihn verkauft. Und Josef macht eine wirklich bittere Zeit durch. Als 17-jähriger Jugendlicher wirst du von deinen Brüdern, deiner Familie, in einen Brunnen geworfen, wie man andere in einen Abfalleimer wirft. Und als sie sehen, es ist besser, den verscherbeln wir, dann ist er gleich weit weg, da braucht man schon nicht begraben oder sonstiges, dann wird er verkauft und Geld verdienen wir auch noch damit. Weil sie neidisch waren. Stell dir das mal vor. Und so ging's Josef. Und nach vielen Jahren, circa 20 Jahre später, begegnet Josef seinen Brüdern wieder. Und er ist mittlerweile in einer ganz anderen Stellung, als er vorher war. Und jetzt kann man sagen, dass dieser Mann Bitterkeit und Hass und Rache vielleicht im Herzen tragen würde. Das würden wir sagen, das wäre eigentlich normal. Aber Josef hatte das nicht. Er hatte eine enge und tiefe Beziehung zu seinem Gott. Und dass er diese Not nicht vergessen hat, die war, oder wie soll ich sagen, er wusste davon, aber er hat es nicht mehr angerechnet, Das sehen wir jetzt hier in dem Text. Erste Mose 45, die Verse 1 bis 11. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Also es ist schon manches gelaufen. Macht ihr Mut, diesen Text auch, die ganze Geschichte mal zu lesen wieder. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharaos es hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Er hat's nicht vergessen, gell? Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Er hat auf einmal einen ganz anderen Blick und eine Liebe zu seinen Brüdern und zu seiner Familie, dass er die, die ihm so übel tun wollten, dass er gesehen hat, er wird und will ihnen helfen. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht, und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt. Und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, zögere nicht, und du sollst im Land Gosem wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder. Deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Ich will dich dort mit Nahrung versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst und dein Haus und alles, was dir angehört. So redet kein verbitterter Mensch. Und so redet keiner mehr, der Böses anrechnet in seinem Herzen. Sondern so redet einer, der völlig vergeben hat, der das Wohl derer sucht, die ihn gepeinigt haben, die ihn 20 Jahre wirklich durch die untersten Dinge laufen haben lassen. Und das finde ich sehr bewegend. Hier haben wir eine völlige Vergebung vor Augen. Lass dir Mut machen durch Josef, auch loszulassen. Sehr bewegend, und hier mache ich einen kleinen Einschub, weil mich persönlich das sehr bewegt. Blättern wir mal 5 Kapitel weiter. 1. Mose Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Seine Brüder trauten ihm aber irgendwie nicht, ob diese Vergebung denn wirklich völlig wahr. Da heißt es dann 15 bis 21. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so soll ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und flehten vor ihm nieder und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Josef weinte, weil seine Brüder ihm nicht vertrauten, als er ihnen gezeigt hatte, wie er sich über sie erbarmt, wie er sie zu sich holt, wie er sie am Leben erhält und ihnen Liebe erweist. Und sie vertrauten ihm nicht. Und mir ging das durchs Herz, weil ich mir gedacht habe, wie stehe ich vor meinem Herrn da? Wenn er sagt, ich habe dir vergeben, du bist mein geliebtes Kind. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich gebe euch Ruhe. Wie stehe ich vor meinem Herrn da, wenn ich denke, ich weiß nicht. Kann ich ihm vertrauen? Ist die Vergebung wirklich völlig? Das eine oder andere weiß ich nicht. Und vielleicht fängst du an, irgendwelche Tricks zu machen, wie es die Brüder Josef hier machen. Und du versuchst irgendwie was dazu zu basteln an dieser völligen Vergebung. Wie auch immer das ausschauen mag. Und so haben wir im Römerbrief dieses Wort. Und ich finde es so bewegend, wie oft Paulus die Gemeinden mit einem Gruß grüßt. Gnade und Friede euch von Gott, dem Vater und dem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede dir. Wenn du sein Kind bist, Gnade und Friede dir von Gott, dem Vater. Er hat euch vergeben. Ihr seid Kinder Gottes. In ihm ist die Vergebung, die völlige Vergebung. Und Römerbrief Kapitel 8, Vers 31 bringt nur den Höhepunkt, wo er es auch nochmal zum Ausdruck bringt. Und da möchte ich dir Mut machen. Nimm dir wieder Zeit. Nimm dir Zeit, sein Wort in die Hand zu nehmen, ihn lieb zu haben, das Wort zu lieben und zu schauen, was steht da. Da heißt es, Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Josef ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus. Und er war der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Und was er gesagt hat, keiner sollte den Fuß heben oder eine Hand rühren, wenn nicht Josef das Okay dazu gibt. Und sie waren unter dem Schutz Josefs und er hat es ihnen zugesagt. Und dennoch, nach dem Tod des Vaters, gab Unsicherheit in ihrem Herzen auf, weil sie sehr wohl wussten um die schlimmen Taten, die sie ihm antan haben. Und sie konnten vielleicht nicht glauben, dass diese Vergebung so umfassend war. Und die Vergebung, die der Herr dir gibt, ist so umfassend gewesen, dass er sich sogar in seine Familie aufnimmt und dich Kind, mein Kind nennt. Ich weiß, die Gedanken, die ich über euch habe, sind Gedanken der Liebe. Halt dir die Barmherzigkeit Gottes vor Augen. Vergisst Gott einfach die Schuld oder drückt dein Auge zu? Übertretung und Sünde vergibt Gott, aber er lässt sie keineswegs ungestraft. Aber weißt du, diese Strafe hat Christus am Kreuz tragen. Diese Strafe, die du nicht tragen hast können, hat er am Kreuz tragen. Und genau das haben wir ja auch im Römerbrief eben gehört. Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und was haben wir hier für Bilder, wenn wir unseren Herrn am Kreuz sehen? Wie Lukas 23, Vers 34 sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt kann man sagen, ja, Herr Jesus, dass du das machst, das ist gewaltig und das verstehe ich, du hast auch die Kraft dazu. Stephanus, Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 60. Und ich möchte euch Mut machen, schaut euch die Person Stephanus an. Was für eine Liebe und Hingabe und was für eine tiefe Beziehung er zu seinem Herrn gehabt hat. Es wird deutlich in seinem Sterben. Als sie Steine auf ihn werfen, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und das ist sehr bewegend und ich merke mehr und mehr, wie weit ich von diesen Dingen weg bin. Ertragt einander und vergebt einander, wie einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. Wie hat der Herr Jesus dir vergeben? Jesaja 43, Vers 25. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Ich werde sie nicht mehr rausholen. Wenn du vergibst, dann merk dir, ich werde die Sache dir gegenüber nie wieder erwähnen. Wenn du sagst, ich vergebe dir, dann bedeutet das, ich vergebe dir so wie Christus, ich werde die Sache, das was mir Mühe gemacht hat, dir gegenüber nie wieder erwähnen. Psalm 103, die Verse 11 und 12. Die schlagen wir kurz auf. Ich finde die so schön. Und ein lieber Bruder hat mir auch etwas gezeigt dazu, was mich so gefreut hat. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich hoffe, ihr könnt es noch. Psalm 103. Da heißt es von Vers 11 und 12. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und so fern der Osten vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Jetzt lasst uns mal kurz hier an das Kreuz schauen. Der Bruder hat mir das sehr schön gezeigt. So hoch der Himmel über der Erde ist. Erde, Himmel. Muss ich spicken. So groß ist deine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und so weit der Osten vom Westen entfernt ist, so weit hat er die Sünde entfernt oder hat er die Übertretungen von uns entfernt. Wenn du ans Kreuz blickst, dann nimm dir Psalm 103, die Verse 11 und 12 und halt dir vor Augen die Barmherzigkeit Gottes. Und du wirst den Osten und den Westen nie zusammenbringen. Es geht nicht. Sie sind immer voneinander entfernt. Okay. Schau auf die Barmherzigkeit Gottes. Ich werde diese Sache auch anderen gegenüber nicht mehr erwähnen, wenn du sagst, ich vergebe, dann wirst du sie der Person gegenüber nicht mehr erwähnen und du wirst auch anderen davon nicht erzählen. Der hat mir getan. Ah, der ist sowieso. Nee. Es ist weg. Es ist wohl da, du weißt drum, aber du wirst es nicht mehr rausholen. Psalm 130, Vers 3. Wenn du, o Herr, Sünde anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Bei ihm ist Vergebung. Wer, Wer von uns könnte denn bestehen, wenn Gott uns unsere Schuld auflistet? Er hat den Schuldschein der Entsatzungen gegen uns stand, bezahlt, ans Kreuz geheftet. Keiner von uns kann bestehen, wenn Gott uns unsere Lebensschuld aufzeigt. Aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Wenn du vergibst, ich werde diese Schuld vor mir selber, die du an mir getan hast, nicht wieder aufrollen. Und ich werde sie mir nicht immer wieder ständig vor Augen halten. Es wird dich bitter machen, wenn du das tust. Den größten Schaden erleidest du selber. Du hast keinen Blick mehr für deinen Herrn. Du siehst auch nicht mehr die Barmherzigkeit Gottes. Dir ergeht's wie dem einen Knecht, dem eine große Schuld erlassen worden ist, und dann kommt der andere Knecht, der eine weit geringere Schuld hat, und den knechte mir jetzt, und den kommt ins Gefängnis, und bis er ganz am Boden ist, dann überlege mir, ob ich ihm vergeben werde. Kommt dir das vielleicht im Herzen bekannt vor, wenn du mal so richtig sauer auf jemand bist? Sei dir gewiss, du handelst nicht nach der Weise der Liebe, sondern satanisch und dämonisch und fleischlich. Die Liebe, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Ich werde nicht mehr zulassen, dass etwas zwischen mir und dir steht. Das ist völlige Vergebung. Und wir merken, wie sehr wir hier herausgefordert sind. Denk an das Karamell im Topf. Wenn du immer wieder rausziehst, das Ding brennt an, die ganze Küche stinkt, den Topf bringst du schier nicht mehr sauber und es ist ungenießbar. Und so möchtest du bestimmt nicht sein. Jetzt, wie kann das in meinem Leben sichtbar werden? Wie kann das wahr werden? Zum einen, der Herr Jesus hat uns nicht einen Geist gegeben, der sich fürchtet. Und er hat uns keinen Geist gegeben, der egoistisch ist, sondern er hat uns einen Geist gegeben, so lesen wir es in 2. Timotheusbrief, ein Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Helfen kann dir, die ersten zwei Dinge, die bei der Liebe stehen, sind Geduld und Freundlichkeit. Geduld lässt dich langsam zornig werden. Und Freundlichkeit bemüht sich, dem anderen Gutes zu tun. Ist ein freundliches Wesen. Jemand, mit dem du gerne zusammen bist. Ich weiß ja nicht, bei der Arbeit manchmal hat man mit Leuten zu tun, die haben keine Geduld nicht. Und sofort. Puh, das ist anstrengend. Aber Geduld und Freundlichkeit. Wenn du in Geduld und Freundlichkeit die anderen Dinge ausübst, ist ein großer Segen. Hilft dir auch in solchen Dingen. Galater 5, Vers 16 sagt, wenn du sein Kind bist und er dir deinen Geist gegeben hat, dann wandle im Geist. Womit beschäftigst du dich? Was ist dein Hauptthema? Was bewegt dich mehr als das Wort Gottes? Woran hast du mehr Freude als wir an deinem Herrn? Das wird dich ausmachen und so wirst du handeln. Gell? Wir haben ein schönes Bild bei dem König David, als er wieder eine Konfrontation mit Saul gehabt hat und dann haben sie sich getrennt und dann hat man gedacht, jetzt wird Friede sein und David denkt, ich fliehe jetzt einfach zu den Philistern und entfernt sich und mal merkt, er ist ein Jahr und 4 Monate, glaubt dort, und kommt dort in große Bedrängnis. Er soll mit in den Krieg gegen Israel ziehen. Gott verhindert das auf eine interessante Art und Weise. Dann kommt er zurück nach Ziklag und alle sind weg. Frauen, Kinder, alles niedergebrannt, entführt. Und das Volk, da liest man dann, verbitterte sich und sie wollten ihn steinigen. David ist nicht bitter worden, sondern er hat sich besonnen auf seinen Herrn. Und er stärkte sich in dem Herrn, lesen wir dann. Und das mag uns wirklich hier ein gutes Vorbild sein. Er stärkte sich in dem Herrn. Wenn Leute anfangen, Steine auf dich zu werfen, er stärkte sich in dem Herrn. Kann es auch in meinem Leben wahr werden? Vergeben ist loslassen. Vergeben ist loslassen. Lass los. Du willst nicht bitter werden. Du willst kein ungenießbarer Mensch werden. Und du willst vor allem nicht traurig durchs Leben gehen, sondern du willst Freude im Leben haben. Und Bitterkeit und und nicht zu vergeben, macht dein Herz traurig und trübe. Lass los. Und im Römerbrief, Kapitel 12, ich lese jetzt nicht mehr alles, weil die Zeit schon weit fortgeschritten ist, Kapitel 12, 14 bis 21, nimm diesen Text, lies ihn zu Hause durch und streich dir Dinge an. Und am Schluss steht dran, überwinde das Böse mit dem Guten. Überwinde das Böse mit dem Guten. Und das finde ich so markant und schön. Wenn du das nicht tust und wenn du auf deine Unversöhnlichkeit beharrst, weil schließlich hat man ja dich verletzt, merkt ihr den Stolz? Dann wird es für dich selber bitter werden. Die KFG-Zeitschrift hier hat sich eine ganze Zeitschrift, wo es eigentlich um Vergebung geht, auch vom Roland ist hier ein Artikel drin und ich möchte euch ganz kurz, ich hoffe, ich finde es, etwas vorlesen, was mir gut gefallen hat. Du hast ja die Möglichkeit zu vergeben oder eben nicht zu vergeben. Okay, Sie können eine Schuld auf mehrere Weise einfordern. Wenn Sie Vergebung verweigern, auf einer Sünde herumreiten, kühl und reserviert bleiben, die Freundschaft aufkündigen, emotionales Leid zufügen, üble Nachrede verbreiten, zurückschlagen oder sich dem Übeltäter rächen, so etwas kann Ihnen für einen Augenblick eine fleischliche Genugtuung verschaffen. Jetzt hat er's gekriegt. Aber langfristig wird es dich einen hohen Preis kosten. Irgendjemand hat mal gesagt, jemand, der nicht vergeben kann, der handelt so, als ob er selber Gift trinkt und hofft, dass der andere dran stirbt. Und genau das ist das, was mit deinem Herzen passiert. Du trinkst Gift und du hoffst, dass der andere dran stirbt. Es macht dein Leben kaputt. Es macht dein Umfeld kaputt. Und es macht dem gegenüber, dem bitter bist, auch kaputt. Achte doch auf die Barmherzigkeit Gottes. Es gibt noch so viele schöne Sachen hier zum Vorlesen, aber ich möchte euch nicht über die Maßen beanspruchen. Wir wollen es dabei einfach hier mal belassen und bedenke, wenn du Rache üben willst, du nimmst Gott etwas weg. Weil Gott, der Herr, sagt, mein ist die Rache und ich will vergelten. Nicht du, er wird vergelten. Herr Jesus, so wollen wir dir danken, dass du an uns arbeitest. Und Herr, du weißt wohl, wie es in meinem Herzen ausschaut. Und du weißt wohl, Herr, wie viel es auch an mir zu tun ist. Und ich danke dir, Herr, dass du noch nicht am Ende bist. So möchte ich auch beten, dass du dieses Wort, das du ausgesät hast, dass es zum Segen ist für uns. Sicherlich mag es betrüben in mancherlei Weise und doch ist es eine Betrübnis, die zum Segen ist für uns und auch für andere. So möchte ich beten, hilf uns loszulassen an unseren Dingen, wo wir so wichtig finden. Und hilf uns, dich zu blicken und so wie David vor dich zu treten und zu sagen, Herr, stärk mich, hilf mir loszulassen. Ehre sei dir für all das gute Wort, was du uns heute gegeben hast. Und So soll auch dir Ehre gebühren, Herr, bei jeder Vergebung, die wir aussprechen und auch leben. Amen. Vielen Dank für eure Geduld, für euer Zuhören. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und freue mich, wenn wir uns wiedersehen.